Filmgeschichten.
Hi Jürgen.
Laura, grüß dich.
Jetzt war ich schnell. Jetzt haben wir gedacht, dass wir uns nicht überschneiden.
Nein, ich hätte jetzt nur 5 Minuten gewartet, weil ich dachte mir, Ladies first. Weißt du so? Ich bin ja alter Mann, da ist es noch so.
Ah ja, okay. Das finde ich sehr gentlemanhaft von dir.
Ja. Das geht auch irgendwie immer unter, oder? Bei der Selbstberechtigung, bei der Gleichberechtigung.
Ja, bei der Selbstberechtigung auch, ja, ja.
Wir können ja mal so einen kleinen Sidekick machen, bevor wir mit dem Film anfangen. Ich finde das Gendern schwierig. Ich lese gerade ein Fachbuch, sagen wir es mal so. Also es ist ein Buch über die psychologischen Vorgehensweise der Social Media. Super spannendes Buch übrigens. Macht richtig Spaß, das Buch. Das Problem ist aber, da drinnen ist gegendert. Also es ist dann quasi MitarbeiterSternchen-Innen. So jetzt als Beispiel. Und bei jedem Sternchen habe ich das Gefühl, da ist eine Fußnote, was nicht der Fall ist. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe mich auch schon mehrere Leute gefragt, ich habe festgestellt, nachdem ich ja ein schneller Leser bin, ich lese dann über dieses Gendern hinweg und somit nur männlich. Und ich habe auch meine Tochter gefragt, wie sie das macht, weil sie jetzt schon mehrere Bücher gelesen, wo gegendert wird. Und der geht es genauso. Die liest darüber hinweg. Also das wird geistig abgeschalten, dieses Innen, weil es dich aufhält im Lesefluss. Der Stern und das Innen bremst dich. Und jetzt habe ich mir überlegt, warum man das, ich bin ja auch dafür, dass es das gegendert wird, brauchen wir nicht reden, warum man das nicht so machen kann, wie zum Beispiel bei Artikeln oder bei Firmenberichten etc., da steht am Anfang, und so könnte man es in jedem Buch machen, am Anfang steht drinnen, Achtung, aufgrund des besseren Leseflusses, ist es bla bla bla, aber es ist jeder Unisex, männlich, weiblich, schieß mich tot, damit genannt. Das wird doch auch lösen, das Problem, so sehe ich das. Weil ich glaube nicht, dass es was bringt, indem ich es komplett ausblende. Es hält mich im Lesen auf, definitiv. Es nervt mich.
Ja, na.
Von mir aus können Sie ja dann Mitarbeiterinnen durchgehend machen, das wäre mir ja wurscht. Aber dass es eben kein unterbrochenes Wort ist, das macht mich wahnsinnig.
Ja, ich habe auch gelesen, dass das vor allem bei Texterkennung ganz große Probleme macht. Weil Texterkennung das nämlich dann nicht erkennt. Und das heißt, für die Inklusivität, für Blinde zum Beispiel, geht es dann nicht, dass man die Texte in Sprache übersetzt. Die stolpern da dann über diesen Teil.
Ja, das ist so. Also Die Idee ist gut, die Umsetzung ist nicht so gut.
Ja.
Naja, dann gehen wir jetzt mal zurück.
Aber witzig, dass du die männliche Form liest dann mit dem Sternchen. Ich lese dir die weibliche Form.
Das ist witzig. Mein Gehirn blendet alles nach Stern ab.
Okay.
Der Stern ist der Trigger für mein Gehirn und ich lese ja viel, wie du weißt. Mhm. Der Stern hat sich etabliert als der Trigger, da ist das Wort aus.
Okay.
Und ich fliege darüber hinweg. Und es ist ja meistens so geschrieben, dass es dann auch kein sprachliches Problem, also kein grammatikalisches Problem mehr gibt. Mhm. Weil den Fehler machen sie ja nicht, dass sie dann da ihr und sie und er oder sowas vermischen müssen.
Ja, das ist der Horror dann, wenn du auf das auch dann achten musst.
Ja, das wäre dann echt der Horror. Aber also sagen wir es mal so, ich habe aber festgestellt, manchmal ist es auch die weibliche Form, das kommt auf den Kontext drauf an. Das ergibt sich aber automatisch, weil manchmal die weibliche, die erstere ist im Satz. Da habe ich jetzt aber kein Beispiel gerade, aber es ist mir vorhin aufgefallen beim Lesen. Mhm. Das heißt, ich nehme die erste Hürde als die gesetzte. Also, dass ich einfach im Fluss weiterkomme.
Okay.
Und das ist mal beim letzten Mal, habe ich so ein Rassistenbuch gelesen, Antirassismusbuch. Da war sogar extrem gegendert, extrem, also übertriebener als jetzt in dem Fachbuch. Da ist es mir auch schon aufgefallen, dass ich da quasi eine eigene, also das Gehirn erstellt da gerade eine eigene Vorgehensweise. Ja. Für mich war Sternchen immer, da gibt es eine Fußnote, weißt du? Und jetzt weiß ich, dass es halt nicht mehr so ist und jetzt ist da ein Break, weil ich will das ja schnell lesen. Und es macht das Buch dicker. Also ich finde, dass das, ich finde es nicht okay. Da muss es eine andere Lösung geben, die trotzdem jeder Lebensart gerecht wird, finde ich.
Ja. Mit dem Leserfluss stimme ich dir überein. Ja. Das stimmt tatsächlich, das stört.
Das stört total, ja, das ist echt irre. Naja, dann gehen wir jetzt mal in die Zeit zurück, wo es das Problem noch nicht gab.
Naja. Genau, wir gehen nämlich ins Jahr 1998.
Jawohl.
Ich habe mir den Film ausgesucht. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt haben wir alles so Anwaltssachen und so tiefgründige Themen gehabt. Ich habe mir gedacht, jetzt muss wieder mal ein lustiger Film her. Und den habe ich gekannt. Haben aber gedacht, okay, ich muss mir den jetzt nochmal geben. Ich brauche jetzt einen locker flockigen Film. Und deswegen habe ich mir Rush Hour ausgesucht aus dem Jahr 1998 mit den Schauspielern Jackie Chan und Chris Tucker in den Hauptrollen. Der Jackie Chan als Chief Inspector Lee und der Chris Tucker als Detective James Carter. Ich habe es ja beim Anschneiden, um was es geht, ja schon ein bisschen erzählt. Ich meine, ich glaube, ich habe schon die ganze Handlung erzählt damals. Und zwar geht es eben darum, dass die 11-jährige Tochter eines chinesischen Konsuls entführt wird. Die sind nämlich von China nach Los Angeles gezogen, weil er eben im Konsulat ist. Und da wird seine Tochter entführt. Und der Konsul Hahn, der lässt seinen Top-Detective, den Chief Inspector Lee, extra aus Hongkong einfliegen, damit der die Tochter retten kann. Weil der Konsul Hahn vertraut dem amerikanischen FBI nicht so sehr. Und genau deswegen lässt er eben den Inspector Lee einfliegen. Das FBI findet es natürlich nicht so toll, dass da jetzt ein chinesischer Kollege kommt und die Tochter retten will. Und das heißt, sie brauchen jemanden, der den Inspektor Lee von den Untersuchungen abhält, sozusagen. Mhm. Und da gibt es eigentlich den perfekten Kandidaten, nämlich den Detective James Carter, der ein Klassenclown in der LAPD ist, würde ich einmal behaupten. Der fühlt sich halt berufen, dass der Top-FBI-Agent ist und er hat alles im Griff und er ist die coolste Sau überhaupt und strotzt vor Selbstbewusstsein, muss man echt sagen, und hat da leider bei seinem letzten Fall ein bisschen übertrieben, hat ganz schön viel Schaden angerichtet, Auto ist explodiert. Er hat zwar den Bösewicht gefasst, also was ja mega gut ist, seiner Meinung nach, der andere Schaden, ja mei, das kann halt passieren, das ist halt Kollateralschaden. Und deswegen sagt man ihm dann, ja, James Carter, du hast jetzt die mega gute Aufgabe, du musst das FBI unterstützen. Die G14-Regel ist jetzt in Kraft und du musst jetzt diesen Typen da babysitten. Und das hat er natürlich nicht so toll gefunden und sagt halt, hey, komm her, Lee, wir müssen jetzt uns auf eine Backe schmeißen und zusammen retten wir die Tochter, weil das kann sie nicht sein, wir schaffen das. Und sie jagen dann die Bösewichte, so quasi verfolgen sie in Chinatown, wo der Chun Tao, das ist der Bösewicht, der hat da sein Headquarter sozusagen, kommen ihm eben dann auf die Schliche und in einer, ich glaube Shopping Mall oder so, in irgendeinem, wo halt so eine Benefizgala war, da nehmen sie ihn dann tatsächlich, es war so eine Ausstellung von Kunstgegenständen.
Ja, genau, ja, Kunstausstellung, ja.
Genau, und da schaffen sie es dann sogar, den Chun Tao nicht ganz festzunehmen, er stirbt beim Versuch dabei, aber das, was wichtig ist. Die Tochter hat es überlebt und ja, es ist alles gut ausgegangen. Die beiden, die sich davor nicht ausstehen haben können, sind jetzt so quasi best friends geworden.
Mhm.
Ja, recht viel mehr, glaube ich, gibt es da nicht zum Sagen. Es war, vielleicht doch schon ganz am Anfang in Hongkong noch sitzen da eben diese ganzen Botschafter, alle ganz wichtige Leute am runden Tisch. Und da hat es diesen Thomas Griffin gegeben, der was aus Großbritannien kommt. Und da hat man schon so ein bisschen gemerkt, irgendwas ist mit dem falsch. Irgendwas ist da. Und ja, tatsächlich war er dann der Bösewicht, der was zum Konsul Hahn da ein guter Freund war und ihm beigestanden ist bei der Entführung seiner Tochter. Und dann kommt raus, dass er eigentlich der Chun Tao ist.
Ja.
Und der hat eben, ich sage einmal, böse Sachen gemacht, hat halt mit Drogen gehandelt, Kunstwerke gestohlen und ja, deswegen, der Detective Lee hat seine Kunstgegenstände wieder zurückgewonnen und da war er halt jetzt dann ein bisschen böse drauf, dass sie ihm seine Kunstwerke genommen haben.
Den Chris Tucker, der den Detective James Carter gespielt hat, den hatten wir ja schon mal im Podcast, gell? Kannst du dich erinnern?
Ja, das fünfte Element.
Jawohl, genau.
Und ich habe mir gedacht, der hat einfach nur im fünften Element so eine saunervige Stimme. Dabei ist es seine echte Stimme.
Echt, oder was?
Okay. Also du musst es echt einmal auf Englisch schauen. Ich habe echt gedacht, wo ihr die Stimme gehört habt, redet der so oder ist das jetzt verarsche? Weil beim fünften Element hat mir seine Stimme so genervt, weil die so hoch und piepsig war und mir gedacht habe, sorry, ich druck die echt nicht durch. Und jetzt habe ich den Film geschaut und der hat andauernd diese Stimme gehabt.
Das ich war jetzt dann im Deutschen gar nicht so schlimm diesmal.
Nee, im Deutschen war es voll angenehm. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, habe ich gesagt, nein, ich muss das jetzt einmal auf Deutsch umschalten, um zu schauen, wie seine Stimme auf Deutsch ist. Und da ist so viel angenehmer. Das musst du echt auf Englisch einmal anschauen, weil die Stimme ist grauenhaft von ihm. Irre.
Wahnsinn. Ach je. Wir haben gestern nur kurz, kurz überlegt, ob es ist, aber ich habe gleich gewusst, dass es ist, aber weil er wirkt da ja ein bisschen ernsthafter, in Anführungsstrichen.
Ja, und da ganz großen Anführungsstrichen. Ja, ja.
Jackie Chan, den finde ich herausragend, schon grundsätzlich, sein großes Idol ist meines Wissens Bruce Lee, soviel ich weiß. Mhm. Ja. Und ich glaube, Jackie Chan hat mit dem Film den Sprung nach Hollywood geschafft. Was ich mal gelesen habe, ist, dass der alle seine Stunts selber macht. Und in dem Film waren es relativ wenige im Vergleich zu seinen anderen Filmen. Also vor allem auch die im asiatischen Raum. Und die asiatischen Fans fanden den Film jetzt auch gar nicht so gut, weil der Jackie Chan nicht so rüberkommt, wie sie es gewohnt waren.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz finde ich das ziemlich grandios, was die für Choreografien eigentlich sich da einfallen lassen, ja, diese ganzen Kampfszenen, das ist schon irre.
Mhm.
Ja. Und dieses Rumgehänge und den ganzen Kram, dass er das alles selber macht, schon immer, das ist irre. Ja. Ich glaube, mich erinnern zu können, ich hatte irgendwann mal ein Interview, da habe ich gesagt, jetzt langsam wird es ein bisschen schwieriger.
Aber so mit 55 oder was?
Ja, ich finde es immer relativ spannend, wenn ich den Jackie Chan sehe, weil das ja wohl auch ein herausragender Kämpfer ist und mit Bruce Lee als Vorbild, aber wenn du die zwei vergleichst, wirkt der Chan ja um Längen kompakter.
Ja.
Und als diese Muskeltyp mit 0,2% Fettanteil ist halt für mich immer so der Bruce Lee. Und dem würde ich es immer mehr abnehmen als dem Jackie Chan, aber der steht ja nichts dahinter. Gell?
Ja, ich finde, dass der Jackie Chan so ein bisschen eben, ich finde, der hat so, ich habe den nur in Komödien irgendwie mitbekommen. Das heißt, der ist wie so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt beleidigend ist, so ein, wie heißt er denn der von Großbritannien, der Mr. Bean?
Ja, irgendwie. Ja.
Also ich assoziiere den immer so ein bisschen damit. Deswegen, ich finde den, der ist der, ihn in einer ernsten Rolle, gibt es das?
Das ist eine gute Frage.
Also, das frage ich mich.
Der hat ja auch schon in 1500 Millionen Sachen gewidmet. Du hast recht, die meisten Sachen sind dann doch eher der witzigen Art, ja.
Ja.
Ich bin da gerade auf seiner Dingsseite, wenn ich da so lese.
Oh Gott, der hat ja 10.000.
Das ist ja irre, was der Film gemacht hat. Ja, genau. Aber ich meine, in 80 Tagen um die Welt, den kenne ich, der ist auch eher auf witzig gemacht, weil das ist die Neuverfilmung. Da war die ursprüngliche lustiger, Spion wider Willen, Shanghai Noon, witzig. Ich meine, Jackie Chan ist Nobody, das klingt schon nach Neuverfilmung von den anderen Zweien.
Karate Kid spielt er auch und da ist auch. Das ist schon eher ernst, um ehrlich zu sein, Karate Kid dann.
Ja, aber die Neuverfilmung, ja, hast schon recht, aber selbst da ist die Originalverfilmung ein bisschen ernster, finde ich.
Okay.
Die habe ich übrigens auch auf dem Radar, die kommt da irgendwann.
Ich auch. Mal schauen, wer sie zuerst
sieht von uns. Aber wenn ich ansonsten, ich meine, die anderen Sachen, so die Schlange im Schatten des Adlers und sie nannten den Knochenbrecher, das sind ja noch asiatische Filme, da kann ich, habe ich ja halt keinen Schimmer. Aber auf dem Highway ist wieder die Hölle los, ich bitte dich, das sind auch wieder witzige Filme. Ja, also er hat wahrscheinlich mehr Bock auf lustige Sachen.
Ja. Ja, er hat ja auch zum ersten Mal tatsächlich Englisch gesprochen in dem Film. Alle anderen Filme waren Voice-Overs nämlich. Mhm. Und bei dem Film hat er tatsächlich zum ersten Mal Englisch gesprochen.
Und wie war das? Weil du hast es ja im Original gesehen?
Mega gut. Also ich finde, es war mega, mega authentisch nämlich, weil eben es war nicht das total perfekte amerikanische Englisch, sondern es war halt so, Chinesen-Englisch. Und ich finde, das hat überhaupt nicht geschadet. Also ganz im Gegenteil. Ich habe es sehr authentisch empfunden.
Ja, super. Ja. Super. Ich habe übrigens dann doch versucht, im Film was ein bisschen hinein zu interpretieren.
Okay.
Also, ja. Ich meine, eigentlich ist es müßig, so im Film was hinein zu interpretieren, weil so ist es nicht gedacht gewesen, 98. Der Film ist ja nichts weiter als ein Spaßfilm. Ist so. Ich habe trotzdem darüber nachgedacht, um dem Podcast hier ein bisschen Tiefe zu geben.
Um nicht eine 15-Minuten-Folge zu haben. Okay.
Ja, genau. ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, mit der Brille des Jahres 2021 und was da immer so unterwegs ist. Und wir haben ja am Anfang ja kurz noch über diese Gender-Geschichte gesprochen. Erfüllt schon Themen, die heutzutage in Frage gestellt werden. Also zum einen der Schwarze und der Asiat. Da wo der Schwarze den Asiaten erst einmal nicht leiden kann und ihn gleichzeitig für schlechter hält. Das ist ja latenter Rassismus, sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, das ist ja ein Problem jetzt, dass eben die Schwarzen, die Chinesen, also die Asiaten so haten quasi in Amerika.
Genau,
das ist ja echt ein Problem im Moment. Ja.
Das ist halt jetzt 98, gell? Ja. Und das zieht sich durch den ganzen Film durch, weil erstens mal hält das FBI nichts von der Polizei, das wird wahrscheinlich schon immer so gewesen sein. Der kommende Asiat wird... Also es wird der Versuch gestartet, ihn ruhig zu stellen, weil wir FBI-Menschen sind sowieso die Besseren. Der schwarze Polizist wird hergenommen, um den ruhig zu stellen, weil der schwarze Polizist kann ja auch nichts außer blöd daherreden. Und so zieht sich's halt komplett durch. Es dreht sich dann natürlich, weil sie sich nie erkennen lernen und dann gemeinsam gegen das Böse kämpfen, sagen wir mal so. Und dieses näher kennenlernen, das ist auch das A und O, glaube ich, gegen Rassismus. Ich habe nämlich vor kurzem ein Interview gehört von Farin Urlaub. Kennst du ihn, der Sänger von Ärzte? Ärzte kennst du ja.
Ärzte sagt man was.
Und er ist der Sänger von den Ärzten. Und die machen ja immer wieder mal ein Lied gegen Rassismus. Und da gab es jetzt wohl im neuen Album ist wieder ein Lied gegen Rassismus. Jetzt nicht so schlimm wie Schrei nach Liebe von damals, sondern ein bisschen braver geschrieben. Also ruhiger von der Musik her, aber sehr gutes Lied. Und da haben sie den im Interview gefragt, was denn er glaubt, warum das in Ortschaften, in denen kein Ausländer rumläuft, die Leute so rechts wählen. Und er glaubt, nämlich er ist ja Berliner, er glaubt, dass es daran liegt, dass du in Berlin zum Beispiel über die Straße gehst und du lernst diese Nasen kennen und merkst, dass diese ausländischen Nasen genauso Mensch sind wie du und ich auch. Mhm. Dass sie halt eigentlich dieselben Deppen sind wie wir. Weil ist halt so, ich meine, es ist halt eine andere Hautfarbe, andere Nationalität, aber Mensch bleibt Mensch. Mhm. Und die anderen erkennen das halt nicht. Und das hat ja viel mit Wissen zu tun. Und das ist das, was der Film ja am Schluss macht. Es wächst halt dann die Freundschaft zusammen. Und es geht ja dann sogar noch einen Schritt weiter. Also die zwei werden ja Freunde. Und impliziere ich jetzt vor allem, gibt es ja auch noch zwei Teile. Und das FBI wiederum erkennt auch die Leistung des James Carter an und will ihn dann sogar zum FBI holen. Er wiederum hat so dicke Eier bekommen, dass er sagt, ich bleibe lieber bei der Polizei und lasse mich gar nicht auf euch ein. Und das ist ja alles so, weil dann die haben ja auch erst durch das Lernen feststellen müssen, dass er ein guter Detective ist.
Ja.
Und das ist immer, ich glaube, das Wissen ist immer alles das Einzige, was Probleme lösen kann.
Ja.
Um jetzt den Film mal ein bisschen tiefer zu gehen. Den Film ein bisschen tiefer zu gehen. Weil er ist eigentlich schon da sehr auf dieser alten Denkweise aufgebaut, der Film. Die aber leider immer noch gültig ist.
Ja, ja.
Nur hat damals halt keiner drüber geredet bei den Rezensionen. Das sieht man das ja deutlich bei dem. Hat keiner drüber nachgedacht.
Ja, oder einfach, es ist halt jetzt erst zu so einem Umdenken gekommen. Also wo wir den Film angeschaut haben, wir haben uns beeimert, weil echt, also ich hab den ganzen Film nur durchgelacht, weil das halt einfach so, der hat Sprüche rausgehaut, wo du dir echt denkst, also am Anfang genial. Aber dann hat der Stefan auch gemeint, also heutzutage darfst du Witze nicht mehr machen.
Ja, aber ich finde, sie soll es trotzdem geben, weil ich glaube, du kannst damit vieles erarbeiten, aber es ist halt immer die Frage. Es ist natürlich, ich meine, Witze sind ja auch was um etwas aufzuarbeiten. Deswegen gibt es auch Horrorfilme, um mit den Ängsten bekannt zu werden, ohne dass du selbst das Messer reingedrückt kriegst, so ungefähr. Ja. Und deswegen sollte man es nicht komplett verteufeln, aber es ist natürlich gleichzeitig auch ein Spiegel der Zeit, logischerweise. Ja.
Aber ich glaube, dass du als wenn du jetzt Filmproduzent bist oder Regisseur und du haust in diesen Zeiten so Filme raus,
schwierig,
ich glaube, dass du da online dann echt Probleme kriegen kannst von irgend so Snowflakes irgendwie, was halt dann sich da persönlich angegriffen fühlen. Also das tatsächlich, ich glaube schon, dass du das heutzutage, musst du dir das wirklich sehr gut überlegen, was für einen Film du veröffentlichst und was für Publicity du dann dadurch kriegst.
Definitiv, ja. Das auf jeden Fall. Ja. Und deswegen muss man da auch immer die Abstriche machen, wenn man so einen alten Film anschaut. Weil das darum war ja meine Idee. Ich denke einfach mal drüber nach, weil damals hast du nicht drüber. Das war halt einfach so.
Ja.
Und war lustig. Es werden sämtliche Klischees bedient, aber hast recht, jetzt den Film 1:1 jetzt veröffentlichen, super GAU.
Mhm. Ja, also ich glaube tatsächlich, ich glaube echt, dass eben die Witze gegen die Asiaten in dem Film, also ich müsste man echt nur mal auf Deutsch anschauen, einfach um zu schauen, wie sind denn die Witze.
Ja, das ist relativ brav. Deutsch. Ich hatte es dann fast gereizt, wo du gesagt hast, ich soll mal Englisch anschauen, aber da lief er bei uns schon.
Ja,
Weil ich fand ihn, also ohne dass ich jetzt weiß, wie er auf Englisch ist, weil ich weiß nicht, wie sie übersetzt haben, aber ich fand ihn unglaublich brav, was das betrifft.
Ich
habe jetzt kein großartiges anti-asiatisch rausgehört oder anti-schwarze oder überhaupt. Das war alles so auf lustig getrimmt, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, was haben wir da Witziges angeschaut mit einem Schwarzenegger, also so in dem Niveau irgendwie, True weißt life, du? So. Ja. Ja, genau, so, dass es halt so mitläuft. So ganz witzig, aber nicht unter der Gürtellinie witzig, so kam es mir vor. Also ich glaube auch, was ich so eine Lippenbewegung, ich glaube, da lief im Original bestimmt mehr, als wir da so im Deutschen dann gehört haben. Und das, hier steht ja auch, dass die, dass es da extra Dialogbuch und Dialogregie irgendwie gab für die Synchronisation. Das macht mir dann immer so ein bisschen Sorge.
Weil du die Witze halt einfach nicht eins zu eins übersetzen konntest. Der geilste Spruch, den er abgelassen hat, ist eben: I will kick your sweet and sour chicken ass. Und das kannst du auf Deutsch einfach nicht übersetzen.
Nee, stimmt.
Und das ist einfach so geil, wo ich mir echt denke, ja. Also, wie würdest du das auf Deutsch übersetzen? Dein süß-sauer
Hähnchenarsch.
Hühnerarsch.
Genau.
Ja.
Aber das ist auch die Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann funktioniert, wenn du es eins zu eins machst, weil auch wenn in jedem Land Rassismus und diese dazugehörigen Klischees vorhanden sind, funktionieren sie ja in den meisten Ländern anders.
Ja.
Weil in Deutschland hast du jetzt halt nicht dieses asiatisch-schwarz-Problem wie jetzt in Amerika.
Mhm.
Also Problem ist das falsche Wort, das ist ja kein Problem aus unserer Meinung nach. also von der Gedankenwelt bei denen her. Bei uns ist das ja alles immer ein bisschen eher Richtung, bei uns ist es ja eigentlich eher Richtung Osten gewandt, würde ich sagen, oder?
Mhm.
Unser Rassismus hier in Europa. Leicht ein bisschen noch nach Afrika, aber das ist ja dafür viel zu dünn. Das kam ja erst die letzten Jahre.
Mhm. Ja.
Und deswegen sind es, glaube ich, witzmäßig dann zwei verschiedene Welten, weil das merkst du ja auch, wenn du irgendwie so eine Art Ghetto-Schrägstrich oder so einen richtigen schwarzen Film anschaust, der vielleicht auch witzig oder ernsthaft ist. Da versteht man manche Sachen gar nicht, auch wenn man sie im Original anschaut. Du verstehst manchmal nicht, was meinen die jetzt eigentlich damit, weil das bei uns in der Kultur gar nicht vorhanden ist. Das merke ich bei Romanen oft. Weißt, wenn es so ein US-Roman ist, dann denke ich mal, hä, was ist denn das jetzt? Das ist doch nicht schlimm.
Ja, stimmt.
Und ist halt dann einfach, weil es dann doch auch glücklicherweise eine andere Kultur ist zu Amerika.
Mhm.
Also wäre schlimmer, als jedes Land die gleiche Kultur hätte. Obwohl, dann hätte man vielleicht kein Problem in dem Sinne. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ja.
Ja, aber siehst du, so kann man dann so einen Film doch aufwerten, gell?
Ja, also ich muss echt, also für alle, die es auf Deutsch geschaut haben und Englisch trotzdem verstehen, in einer gewissen Art und Weise unbedingt auf Englisch anschauen.
Mhm.
Das bringt so viel mehr, meiner Meinung nach. Es ist auch zum Beispiel der Chris Tucker, der dreht anscheinend ganz ungern mit Drehbuch, sondern der improvisiert nur anscheinend.
Okay.
Und das hat es zum Beispiel auch schwer gemacht bei der Szene mit seinem Cousin oder was das war. Da habe ich eben auch gelesen, da hat der Regisseur richtig Probleme gehabt, oder der, was den Schnitt gemacht hat, da was Brauchbares zusammenzuschneiden, weil die haben halt nur hin und her und ausprobiert. Und das hat man tatsächlich gemerkt, ganz zum Schluss beim Abspann haben sie ja diese Bloopers noch gezeigt.
Ja, ja.
Und wo er ja da eben mit dem Telefon, wo er, das war auch so geil, mit dem Telefon, wo eben der Kidnapper angerufen hat und dann, ja, ich möchte 50 Millionen Euro dort und dort und dort und dort und dann, ja, und darfst dazu nur ein paar Fritten sein. Es war einfach nur so genial. Und da hat man halt beim Abspannen dann gesehen, wie oft, dass er das wiederholt hat. Also das ist ja ein Horror, finde ich. Wie kannst du da eine gute Sphäre machen, wenn einer einfach immer nur 10-mal hintereinander dasselbe sagt, weil er es immer wieder in einer anderen Tonlage oder irgendwas sagt? Also das zusammenschneiden, das möchte ich nicht. Ach, krass.
Der Chris Tucker, der hat, glaube ich, das war einer der ersten Schwarzen, glaube ich, die den Oscar moderiert haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ah.
Glaube ich zumindest. Ich habe das jetzt irgendwo im Hintergrund, weil es ist ja noch nicht ich meine, die Oscar-Verleihung, die war ja auch sehr lange sehr anti, was sie ja nie zugeben offiziell, aber ist ja offensichtlich. Und ich glaube, dass er das war, wenn ich mich nicht täusche. Das steht jetzt aber leider hier nirgends. Aber ich glaube, das war er. Und da muss er auch einige Sachen losgelassen haben, die für die Weißen dann schon ein bisschen. Und dann ist es halt gesagt, gell? ich glaube zumindest, dass es war, aber ich bin mal relativ sicher. Aber tja.
Ja. Ja, aber der hat nicht viele Filme gespielt. Ich glaube, der ist mehr...
Der ist so Komödiant, glaube ich, wenn ich mich
genau, nicht täusche. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Der macht eher so On-Stage-Sachen, nicht wirklich Filme.
Ja, ja. Ist einfach so ein ja, Komiker.
Ja, ja.
Das macht es ihm aber wahrscheinlich auch schwer, oder könnte ich mir vorstellen, weil dadurch will er halt in dieser... Alles andere ist ja aufgesetzt, wenn du es richtige Rolle spielst.
Ja,
deswegen genau. Hält das wahrscheinlich durch diese Art so am Leben, dass es unvorhergesehener ist für die anderen.
Ja.
Du kannst wahrscheinlich das auch schwer. Weil, also ich weiß, dass gute Komiker, die haben natürlich ihr Programm und die schreiben das auch zusammen, aber das Programm, das ist immer so, dass du diese grundsätzlichen Jokes, die du ja bringen willst, hast in der Geschichte, die du erzählen willst, aber du trotzdem interagieren kannst mit dem Publikum oder sonst irgendwas. Weil wenn du jetzt nicht gut reden kannst, brauchst du nicht auf die Bühne gehen. Und davon leben ja viele dieser Komiker, weil irgendeiner was reinbrüllt und wenn du da sofort drauf reagieren kannst, geschickt und das alle zum Lachen, dann passt es erst.
Ja.
Und das ist dann schon... Naja. Ja, es ist bestimmt ein cooler Typ. Könnt ihr mir vorstellen. Ja,
ich glaube auch. Ich glaube auch.
Naja. Ja, cool.
Ja, ich glaube auch, dass das war es auch zu dem Film. Also eine gute Komödie, mega gut, leichter, flockiger Film. Ja, man kann probieren, was hinein zu interpretieren, so wie es wir gemacht haben, so wie es der Jürgen gemacht hat. Aber ich glaube, der ist einfach nur zum Lachen da tatsächlich.
Ja, interpretieren kannst du auch nur aus der Sicht, der, also wenn du die heutige Brille aufsetzt, weil aus der Sicht 1998 macht es ja keinen Sinn.
Nee.
Das ist einfach, das war ein Film, da bist du reingegangen und zum Unterhalten. Jetzt muss man halt natürlich ab und zu mal drauf aufpassen, weil die Leute ja auf alles aufpassen und da muss man immer Abstriche machen, bin ich der Meinung. Der Film könnte sogar noch rassistischer sein. Und also ich jetzt nur mal als Beispiel, nicht, dass es, sondern theoretisch könnte er ja aus einer Zeit sein, wo Rassismus ganz normal war. Das ist zum Beispiel, wenn du so 50er-Jahre-Filme anschaust, dann kommt das manchmal vor. Du darfst natürlich dann, du kannst es zwar dann besprechen, wenn du ihn jetzt anschaust, aber du darfst natürlich nicht von demselben Wissensstand ausgehen.
Mhm.
Weil das ist, glaube ich, ein großer Fehler, was ich immer denke. Du kannst nicht immer von der heutigen Zeit dann komplett das überstülpen. Und da, finde ich, sollte man immer auch wieder eben durch Know-how und so ein bisschen drüber nachdenken, wie es dann damals war. Und das macht dann auch wieder spannend, weißt, weil sonst könnte man ja nichts Altes mehr anschauen. Dann würde das ja alles keinen Sinn mehr machen.
Ja.
Okay. Sonst schauen wir nur noch neue Sachen an, weil da gibt es noch keinen Quoten-Homosexuellen, wie es jetzt mittlerweile überall der Fall ist, was ich gut finde, aber damals war das halt echt was Besonderes. Und ich fand dann halt dieses Besondere, das hat es dann fast sogar noch mehr getragen dadurch. Jetzt in dem Film ist zwar nicht der Fall, aber es gibt so ein paar alte, wo es ab und zu mal vorkam. Das, finde ich, hatte fast mehr Widerhall, als wenn es jetzt ums Eck kommt. Das Gute beim jetzt immer ums Eck kommen ist, dass es zur Normalität wird. Das ist halt der Vorteil dabei jetzt.
Ja.
Was ja sehr wichtig ist, natürlich. Weil dann klappt es erst richtig. Ja, super. Jetzt fangen wir schon wieder an zu philosophieren. Wir sollten das nicht sonntags machen. Das wird immer so.
Ah nein, es passt schon so.
Ja gut. Nächster Film.
Ja, schieß los.
Ja, ist relativ simpel gesagt. Du wirst wahrscheinlich auch wenn der Film scheiß alt ist, warte mal, der ist aus dem Jahre 1985. Aber wenn ich sage, dass wir mit einem DeLorean durch die Zeit fahren, ist damit, glaube ich, alles gesagt.
Mit einem wem?
Mit einem DeLorean. Das ist ein Sportwagen.
Okay. Ach so, aber das ist irgendein Alien oder so.
Na, das ist ein Auto.
Ah, okay. Ja. Das ist ein Auto.
Genau, und mit dem fahren wir durch die Zeit.
Okay.
Ich glaube, da kommt jeder drauf.
Okay.
Okay. Also dann.
Na dann, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Für dich.
Ciao.
Filmgeschichten.